Der Bibeltext für den heutigen Sonntag steht im Alten Testament im 4. Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an: Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt, damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna. Das hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen: Wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose für das Volk, und der Herr antwortete ihm: Mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende einer Stange. Und dann sage den Israeliten: Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde und zu der Schlange schaute, war gerettet. Ihr Lieben, die Schlange erinnert uns natürlich in erster Linie an die Schlange im Paradies, die Zwietracht und Misstrauen zwischen Gott und die Menschen gesät hat. Vor zwei Wochen höre immer gerne morgens eine Sendung dann im Deutschlandfunk von der evangelischen oder der katholischen Kirche. Vor zwei Wochen war die evangelische Kirche dran und da trat dann ein Physiker auf. Ich weiß nicht, warum die dann Physiker rausgezerrt haben, aber auf jeden Fall, der trat auf und sagte: Heutzutage glaubt ja niemand mehr an dieses Ereignis im Paradies mit der Schlange, weil dieser Sündenfall, das soll irgendwie uns einreden, dass wir Menschen das nicht richtig bringen, dass wir Menschen nicht richtig kompetent sind, unser Leben zu führen. Und das kann ja wohl niemand mehr glauben. Ja, war eine Sendung der evangelischen Kirche, unter anderem auch bezahlt mit den Steuergeldern, die ich an die Kirche bezahle. Das hat mich natürlich ausdrücklich gefreut und zumindest kann ich es als Beispiel verwenden hier für die Predigt. Denn gerade das ist der Sündenfall. Niemand von uns weiß und ist dabei gewesen, wie das war damals im Paradies, ob das eine Schlange war oder was auch immer, ob das jetzt Adam oder Eva oder sonst jemand war. Das wissen wir nicht. Aber der Sündenfall ist eben genau das, was da vor zwei Wochen auch gesagt wurde, dass wir Menschen denken: Ach, eigentlich brauchen wir keinen Gott, wir brauchen auch keine Hilfe von außen, wir haben unseren Verstand und wir haben unsere Kraft, wir schaffen das schon alleine und wir kriegen das hin mit unserem Leben. Das Gegenteil ist der Fall, würde ich sagen, und das Zeugnis der Bibel und auch das Zeugnis im Übrigen, was die Menschen uns geben, was wir auch jeden Tag sehen und hören, ist, dass wir Menschen nicht so geschaffen sind, dass wir aus uns selbst genügen, dass wir uns selbst genug sind, dass wir die Probleme, die es so gibt, in unserem Leben selber lösen können, sondern wir sind geschaffen auf Gott hin. Wir sind geschaffen auf den Schöpfer hin. Das ist die Absicht gewesen Gottes. Er hat uns so geschaffen, dass wir nicht unser Leben hinkriegen können ohne ihn, den Schöpfer. Und wenn wir das so lesen, was jetzt damals den Israeliten auf dem Weg durch die Wüste passiert ist, das ist doch, wenn wir mal ehrlich sind, auch oft unsere Situation. Auch wir sagen doch oft, ach, eigentlich ist mein Leben so langweilig, es passiert nicht richtig was und irgendwie hätte ich gerne auch ein bisschen mehr Luxus, was Gutes zu essen und irgendwie immer jeden Tag arbeiten gehen und so, das hängt mir auch zum Hals raus. Ich will irgendwie mal was Besseres und man ist unzufrieden, man ist nicht so richtig motiviert, man wird immer so ein bisschen depressiv und so. Und die Frage ist dann, was tun wir in der Situation? Das ist nämlich eine gefährliche Situation. Wenn wir über Jahre und Jahrzehnte immer unzufrieden sind, dann wirkt sich das auf unser Leben aus. Und dann werden wir selber krank und dann passieren Unfälle, weil wir irgendeinen Blödsinn machen oder weil wir ungesund leben. Dann kommen Krankheiten, alles das kennen wir auch aus unserem Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht immer nur auf unser Leben und auf die Realität, die uns umgibt, schauen, sondern dass wir auch auf Gott schauen. Das will uns diese Geschichte sagen. Und das war auch schon im alten Israel so bekannt. In einem der Bücher der Apokryphen, nämlich in der Weisheit Salomos, da können wir folgenden Abschnitt lesen, der sich auf diese Situation bezieht, auf unsere Bibelstelle. Da steht, es kamen zwar über die Israeliten auch böse, zornige Tiere und sie wurden gebissen und vernichtet durch die sich krümmenden Schlangen, doch blieb dein Zorn, Gott, nicht bis zum Ende. Vielmehr wurden sie nur kurze Zeit zur Warnung erschreckt und erhielten ein rettendes Zeichen, damit sie an das Gebot deines Gesetzes denken sollten. Denn die sich zu diesem Zeichen hinwandten, die wurden errettet, nicht durch das, was sie anschauten, sondern durch dich, den Heiland aller Menschen. Denn sie wurden dadurch angestachelt, an deine Worte zu denken und wurden schnell wieder geheilt, damit sie nicht in tiefes Vergessen versinken, sondern deinen Wohltaten zugewandt bleiben sollten. Denn es heilte sie weder Kraut noch Pflaster, sondern dein Wort, Herr, das heilt. Denn du hast Gewalt über Leben und Tod, und du führst hinunter zu den Pforten des Totenreiches und führst wieder herauf. Soweit die Worte des Prediger Salomos. Und es ist so wichtig, das nochmal zu betonen, dass es immer der lebendige Gott ist, der uns verändern will, der in unser Leben neu kommen will, der Neues schaffen will, auch in unserem Leben. In 2. Könige 18, Vers 4 lesen wir, dass diese Klarstellung des Salomos auch notwendig gewesen ist. Denn manche der Israeliten glaubten fortan nicht mehr, dass Gottes Kraft sie aus Krankheiten und Nöten befreien kann, sondern die Kraft eines toten Kultgegenstandes. Dort lesen wir in 2. Könige 18, das bezieht sich auf den König Hiskia, er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Also auch das kann passieren, auch bei uns Christen, dass wir denken, ach, wenn ich in den Gottesdienst gehe oder ach, wenn ich jetzt mal eine große Spende gebe an die Kirche, dann werde ich wohl gesund und stark bleiben und mein Leben wird gut verlaufen, dann wird Gott mich segnen. Aber wir neigen immer dazu, so irgendwelche abergläubischen Riten dann auch in unser Leben zu integrieren. Es ist nicht der Kirchgang und es sind auch keine großzügigen Spenden, die uns vom Tod erretten können, sondern allein der lebendige Gott, der eben in unser Leben eingreifen möchte und der unser Leben immer wieder neu befruchten möchte. Im Mittelpunkt steht immer das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Gott ist der Vater und er möchte, dass wir Menschen uns auf ihn verlassen, dass wir auf ihn schauen, dass wir zu ihm hin leben. Deshalb sollen wir auch alles, was wir so erleben und erleiden, in einen Bezug zu Gott stellen. Manches Leid können wir nicht verstehen. Manche Dinge sind uns auch einfach zu groß. Aber wir dürfen wissen, dass Gott uns aus allen Nöten erretten kann und erretten will. Im Neuen Testament wird natürlich, und auch deshalb ist dieser Text so wichtig in dieser vorösterlichen Zeit, ein klarer Bezug von der gekreuzigten Schlange bei Mose zum gekreuzigten Sohn Gottes hergestellt. Wir haben es gehört, Tobias Jäger hat es gelesen, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ein wichtiger Vers. Ich erinnere mich an einen Gottesdienst in den 90er Jahren, waren meine Familie und ich im Kongo tätig, als Arzt und Missionare. Und ich erinnere mich an einen Gottesdienst, der ist jetzt schon über 25 Jahre her. Das ist klasse, wenn man sich an einen Gottesdienst erinnert, der 25 Jahre her war. Und zwar war der Pastor und der Präsident unserer afrikanischen Kirche, für die wir gearbeitet haben, dort bei uns im Krankenhaus, und wir saßen da in so einer großen Vorhalle, wo die Kranken warten auf die Sprechstunde. Und dort haben wir unseren Gottesdienst abgehalten und der Präsident hat gepredigt. Und es war wie immer dort auch am Äquator ein heißes, schwüles Wetter. Und wie immer saßen alle so da mit halb geöffneten Augen und haben mit freundlicher Miene dann den Worten unseres Pastors gelauscht. Und der Pastor sagt dann auch diesen Vers: Und also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann sagt er, dann hört er plötzlich auf und sagt: So, jetzt stehen wir alle auf und jetzt, ihr macht das nicht nach, ne? Sonst bin ich das letzte Mal hier eingeladen worden. Wir stellen uns jetzt alle auf die Stühle und sagen das nochmal. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das war ihm wichtig, weil das vielleicht einer der wichtigsten Verse überhaupt der Bibel ist. Und ich habe es nicht vergessen bis heute, weil wir eben dort auf den Bänken standen, was wir sonst auch dort im Kongo nicht unsere Angewohnheit, aber der Präsident uns dazu aufgefordert hatte, haben wir das auch gemacht. Und das war ihm halt wichtig und das ist auch für uns so wichtig, dass wir uns immer wieder festhalten daran, dass alle, die an diesen Jesus Christus glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es ist immer wichtig, dass wir gerade in Phasen der Unzufriedenheit, der Stagnation in unserem Leben auf Gott schauen und uns neu inspirieren lassen. Und Gott möchte das. Gott möchte in unser Leben kommen. Wenn wir auf die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen schauen, dann werden wir ja auch oft traurig und mutlos, wenn wir abends die Nachrichten hören. Angefangen in unserer eigenen Gemeinde. Was für eine Hoffnung sollen wir denn da haben? Ich kann Ihnen nur berichten, auch aus unserer landeskirchlichen evangelischen Kirchengemeinde Dusslingen. Wir haben in den letzten 8 Jahren, glaube ich, ein Drittel unserer Mitglieder verloren. Was für eine Hoffnung sollen wir denn da haben? Und die meisten, nicht alle, aber die meisten wenden sich so von den Kirchen ab und wollen auch nicht mehr als Christen bezeichnet werden. In Deutschland sind immer weniger Menschen auch, die sich zu Christus bekennen. Das entfremdet uns von unseren Mitmenschen. Gleichzeitig, das hören wir auch oft in der öffentlichen Diskussion, empfinden viele von uns den großen Zustrom der Flüchtlinge als Entfremdung. Wir haben die Befürchtung, dass unsere Werte, unser Glauben, unser Lebensstil von einer Überfremdung verloren geht, dass wir nicht mehr zu Hause sind in unserem eigenen Land. Auch international stehen wir relativ ratlos vor den Nachrichten, die wir bekommen, vor den furchtbaren Bürgerkriegen in Syrien, im Jemen, in Afghanistan und vor dem Elend und dem Zerfall vieler anderer Staaten. Das sind alles reale Dinge. Das ist keine Fake News, sondern das ist ja Realität. Daran gibt es auch nichts zu beschönigen. Das sind auch reale Ängste und reale Nöte. Aber wir dürfen nicht nur auf diese Dinge schauen, sondern wir dürfen auch und sollen auch auf Gott schauen. Und das möchte ich gerne kurz mit Ihnen tun. Ich bin ehrenamtlich tätig als Vorsitzender der Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten. Das ist eine kleine Mission in Wiesbaden, die allerdings schon seit über 100 Jahren auch im Mittleren Osten arbeitet, besonders im Süden Ägyptens und im Sudan. Und einer unserer Missionare, Florian Hönisch, der im Rhein-Main-Gebiet in Deutschland arbeitet, der schreibt in seinem aktuellen Rundbrief Folgendes. Persönlich sind wir hier vor Ort in Taunusstein, da wohnt er, sehr in Bewegung. Am Dienstag kommender Woche beginnen wir eine neue Jüngerschaftsgruppe mit Christen, Nichtchristen und einem Muslimen, der auf dem Weg ist, Jesus kennenzulernen. In meinem Dienst erlebe ich, wie viele Menschen, Gruppen und Gemeinden sich von Gott in Bewegung setzen lassen. Es scheint, dass Gott in Deutschland sein Volk mobilisiert und ermutigt, wieder als Missionare unterwegs zu sein. Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass die vielen hunderttausend Flüchtlinge in Deutschland den Leib Christi aufwecken. Wir sind aufgefordert und herausgefordert, neu über unseren eigenen Auftrag als Nachfolger Jesu nachzudenken. In der Tat haben sich in den letzten Jahren in deutschen Gemeinden Tausende von Menschen aus dem Iran, Irak, Afghanistan und Syrien zu Jesus Christus bekannt und sind getauft worden. In keiner Zeit der modernen Mission, also in der von Europa ausgehenden Mission, die uns bekannt ist, haben sich so viele Menschen aus muslimischen Ländern zu Jesus Christus bekannt. Wir leben wirklich in einer großen Zeit. Allein im Haus Gotteshilfe in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Berlin-Neukölln, das kennen wir ganz gut, weil da die Dorothea Loke, eine andere Missionarin unserer Mission, arbeitet, haben sich in den letzten Jahren mehr als 500 Erwachsene aus Iran und Afghanistan taufen lassen. Das ist unglaublich, wenn Sie da reinkommen, wenn Sie da durch Neukölln gehen, das ist ja nun wirklich ein trauriger, ziemlich runtergekommener Stadtteil Berlins. Wenn Sie da längs gehen, dann treten Sie über kaputte Bierflaschen und über eine Menge Unrat und über Kneipen, aus denen es nicht gut riecht. Und dann kommen Sie in dieses Haus und dann plötzlich sehen Sie, also es ist unglaublich, da gehen Sie rein und also ich bin reingegangen und wir haben dann gefragt, also wo findet denn hier die Bibelstunde statt? Ja, da sagt der Führer, naja, was für eine Bibelstunde meinen Sie denn? Sind Sie getauft oder sind Sie nicht getauft? Und haben gesagt, ja, wir sind getauft. Ja gut, dann im Keller für die Getauften. Wir wollten aber zu den Nichtgetauften. Und da sind also parallel drei verschiedene Bibelstunden, ja, für Leute, die getauft sind, für Leute, die nicht getauft sind, die vorbereitet werden, für Leute, die schon länger im Glauben stehen und so eine Jüngerschaftsschule machen. Das ist fantastisch. Sie denken, das kann es gar nicht geben in Deutschland. Gibt's aber. Also es gibt eine große Bewegung und es gibt auch viel Frucht, will ich mal sagen, von Menschen, die sich öffnen und bei denen Jesus Christus das Leben verändert. Und das ist nicht nur in Deutschland so, dass der Heilige Geist viele Christen neu belebt. Im letzten Monat war ich in Ägypten, in Assuan, wo wir eben ein Krankenhaus betreiben und eine Missionsstation. Und unsere Mitarbeiter berichten dort, dass es zu keiner Zeit so viele Menschen gegeben hat, die Jesus Christus als ihren Retter annehmen wollen. Viele Muslime sind aufgrund der ISIS-Verbrechen sehr nachdenklich geworden und sie suchen, so wie wir auch, nach Frieden, nach Liebe und nach Glaubensgewissheit, aber sie finden sie nicht mehr in ihrem alten Glauben. Und deshalb fragen sie und deshalb kommen viele Leute. Früher war das ein Abenteuer, Muslime anzusprechen auf Jesus Christus. Heute kommen viele Menschen zu unseren Pastoren und zu unseren Mitarbeitern und es gibt viele Gespräche und Diskussionen. Häufig kommt es vor, dass einer unserer Pastoren gebeten wird, in muslimische Familien, in muslimische Häuser zu gehen und dort zu beten. Es sind oft Probleme, mit denen die Menschen nicht zurechtkommen, wie Gewalt innerhalb der Familie oder Angst vor Dämonen, die häufig die Menschen dort in der Gegend befallen. Und unsere Pastoren gehen in diese Häuser und beten mit diesen Menschen. Und dann kommt Jesus Christus eben in diese Häuser und den Rest überlassen wir eben ihm. Die Offenheit der Muslime für Jesu Liebe in unserer Zeit ist wirklich erstaunlich. Selbst so geschlossene Volksstämme wie die Beja, das ist ein halbnomadisch lebender Stamm von circa 2 Millionen Menschen, besiedeln so die Küstenregionen im Süden Ägyptens, in Sudan bis runter nach Eritrea. Die leben ein sehr zurückgezogenes Leben. Sie sind sehr verschlossen gegenüber Fremden und bis heute gibt es dort keine einzige christliche Gemeinde. Es gibt eine unserer Missionarinnen, die ein Herz für diese Leute hat. Sie und ihr Mann, die gehen raus und besuchen diese Beja, die in Assuan zu Gast sind oder dort leben, 1 bis 2 Mal die Woche. Und Ginara, so heißt die Missionarin, sie besucht speziell die Frauen aus diesem Stamm der Beja und sie hilft ihnen. Sie kennt inzwischen viele dieser Frauen. Sie hilft ihnen bei Behördengängen, bei Gesundheitsproblemen und sie gibt auch den Mädchen Nachhilfeunterricht. Manchmal kann sie mit diesen Frauen auch über Jesus sprechen, aber lange Zeit dachte sie, dass das für die Frauen einfach zu fremd ist. Die Frauen sagen dazu nichts und sie hören einfach nur zu. Aber auch Ginara berichtet, dass sie immer wieder gefragt wird, dass sie mehrfach auch gefragt worden ist von diesen Frauen. Stimmt es, dass du Jesus im Gebet alles, wirklich alles sagen kannst, dass du mit ihm sprechen kannst, dass du ihm alles sagen kannst, ohne dass er Unglück über dich bringt und dich bestraft? Im Leben dieser Frauen gibt es viele Tabus, viele Gefühle, viele Wünsche, die man noch nicht einmal denken darf. Ein Gott, mit dem man auch über Schuld, über unmoralische Gefühle und Gedanken sprechen kann, das scheint für diese Beja-Frauen ein ebenso unglaublicher wie faszinierender Gedanke zu sein. Und so kommt die Botschaft Jesu Christi auch zu diesen Menschen. Und es ist bei uns allen so, dass wir immer wieder auch viele böse und egoistische Gedanken haben, die unser Denken befallen und manchmal auch lenken. Und wenn wir dem nachgeben, dann wird unser Leben wüst und leer. Dann ist unser Leben tatsächlich ein Wandern durch die Wüste. Aber wenn wir auf unseren Herrn schauen, dann können wir uns aus den negativen und destruktiven Gedanken befreien. Auch wenn wir selbst oft verletzt sind, auch wenn wir oft schwach sind, so dürfen wir in unserem Leben immer wieder auf Jesus Christus sehen, auf den, der für unsere Schuld in den Tod ging. Wenn wir auf das Kreuz schauen, verstehen wir, was Gott mit unserem persönlichen Leben erreichen will. Dass Gottes Plan aufgeht, das dürfen wir wissen, sowohl mit unserem Leben als auch mit dem Lauf der Welt. Auch wenn wir vieles nicht verstehen, so dürfen wir uns am Kreuz Jesu festhalten und wir dürfen das weiter sagen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Wir wollen jetzt wieder singen, das Lied 325, Bei dir, Jesu, will ich bleiben.